Sun Times. Außenpolitik ganz nah. Wir entdecken die Welt. Analysen, Meinungen und Geschichten zu den Hintergründen internationaler Politik. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de.
Heute ist Freitag, der 15. August 2025. Willkommen zur 87. Folge der Foreign Times. Heute wird es um NGOs und die USA gehen, denn ich glaube, es ist nicht ganz unwichtig, dass wir so ein gewisses Gefühl für diese Sache bekommen, in dem Sinne, wie es auch der Zivilgesellschaft in den USA ergeht und geht. Und dazu begrüße ich recht herzlich Max Böhnl. Hallo Max.
Hallo.
Ja Max, wer bist du und was machst du?
Also ich heiße Max Böhnl. Ich bin schon etwas fortgeschrittenen Alters. Ich bin 62 Jahre alt, in Deutschland, in Westdeutschland aufgewachsen, zur Uni gegangen, habe mich dann recht spät dazu entschieden, eine journalistische Karriere einzuschlagen, war dann fast 5 Jahre lang im Nahen Osten in Jerusalem, wo ich meine journalistische Karriere angefangen habe und habe mich dann verliebt und bin dann in die USA mit meiner Freundin, heute Frau, Ehefrau, gegangen. Und ich lebe hier in den USA in der Nähe von New York, also nicht in der Stadt selber, sondern etwa eine halbe Stunde entfernt davon in New Jersey, im schönen Staat New Jersey. Und das seit 26 Jahren.
Also bis vom Brennpunkt zu Brennpunkt, ne? Zumindest aus heutiger Sicht.
Ja, wenn man als Journalist tätig ist, im Ausland irgendwo, dann meint man immer, man ist so das Zentrum der Welt, ne? Also es ist sehr subjektiv. Also ja, von Brennpunkt zu, ja, es ist ein Brennpunkt, natürlich. Es war damals schon ein Brennpunkt mit der ersten Intifada, mit dem Friedensprozess im Nahen Osten. Das war, habe ich direkt mitverfolgt in Mitte der 90er Jahre bis Ende der 90er Jahre. Und ja, heute hier halt, Stichwort Trump. Also mehr brauche ich dazu nicht sagen, ne?
Ja, vermutlich nicht für den Einstieg. Nachher musst du schon noch ein bisschen mehr erzählen. Aber wir haben ja dieses schöne Thema US-Zivilgesellschaft und vielleicht macht es dann am Anfang ja etwas Sinn, wenn wir da mal kurz drauf schauen, wie denn diese Zivilgesellschaft in den USA strukturiert ist und wie die so quasi aufgebaut ist, weil das ist, ich da so drauf gucke und das erlebe und wie die Leute da so agieren, wenn ich das sehe, habe ich immer das Gefühl, das ist wirklich komplett anders als in Deutschland. Ist das ein richtiger oder ein falscher Eindruck?
Ich habe mir da ein bisschen was angelesen vor unserem Gespräch. Zivilgesellschaft ist ja ein sehr weiter Begriff. Und ich glaube, dass Zivilgesellschaft in den USA in den Ansätzen vielleicht ein bisschen was anderes ist als in Deutschland. Der entscheidende Unterschied der NGO-Szene oder Non-Profits, wie sie hier genannt werden, zu Deutschland ist, dass NGOs, Non-Profits, sehr viel mehr Rolle spielen innerhalb der Zivilgesellschaft. Man muss dazu sagen, Zivilgesellschaft und NGOs, Non-Profits, ist ja nicht gleichzusetzen. Also NGOs sind ja immer ein Teil davon. Der entscheidende Unterschied zu Deutschland ist, dass in den USA Non-Profits Funktionen übernehmen oder genauer gesagt übernommen haben, die in anderen Ländern, also auch in Deutschland, in staatlicher Ägide sind. Also man kann in den USA sprechen von einer Non-Profitisierung. Das war hier nicht immer so, sondern diese Entwicklung geht zurück auf die Reagan-Regierung, also auf die 1980er Jahre. Die Reagan-Regierung, die Republikaner, machten sich damals zur Aufgabe, die staatlichen Bürokratien, die Verwaltungen zu schrumpfen zu lassen und deshalb vielen bestehenden öffentlichen und sozialen Dienstleistern die staatlichen Zuschüsse zu entziehen. Und daraus entstand natürlich ein Vakuum und in dieses Vakuum stießen dann Non-Profits in den USA.
Das ist ja im Grunde sehr interessant, weil ja, also die Republikaner pflegen ja so ein bisschen dieses Ronald Reagan-Ding und dass wir quasi die NGOs als Folge dieser Politik haben und jetzt quasi mit Trump wieder eine weitere Folge dieser Politik sehen, dann wieder von der anderen Seite entgegen den NGOs oder den unangenehmen NGOs. Das passt ja eigentlich sehr gut zusammen, ne?
Die Non-Profit-Szene in den USA besteht ja nicht nur aus Anti-Trump-Non-Profits. Ne? Es gibt auch sehr viele, vermutlich noch sehr viel mehr Non-Profits, die auf der Trump-Seite stehen. Also ich denke da an diese zum Beispiel Megakirchen oder Institutionen, die sich um sogenannte Conversion Therapy kümmern, also Heilung in Anführungszeichen von Homosexualität und sehr viel mehr. Das sind alles Non-Profits, die vom Staat her Steuerabzugsmöglichkeit gefördert werden. Also ist vielleicht ein falsches Bild entstanden, dass sozusagen die Trump-Regierung und die Non-Profits sich gegenüberstehen. Das ist nicht so.
Ja, das meinte ich gerade mit den Genehmen, ne? Was ja dann natürlich auch die Ungenehmen beinhaltet.
Trotzdem glaube ich, steht sich nicht NGO, sozusagen eine Trump-NGO versus demokratische NGO gegenüber, weil die treibenden Kräfte im Non-Profit-Sektor in den USA diejenigen sind, die die Unterstützung der Regierung haben momentan. Und die Regierung hat sich ja eindeutig auf die Seite rechts und ganz rechts geschlagen, schon im Wahlkampf um Trump. Die extreme Rechte ist die Regierung in den USA. Die rechten NGOs, die Trump-genehmen NGOs, werden massiv gefördert durch die Regierung. Unter anderem, indem die anderen, also die den Demokraten nahestehen oder der Demokratie nahestehen, indem die unter Druck gesetzt werden.
Also man versucht, die einen zu stärken und die anderen zu schwächen, um es runterzubrechen. Und das ist dann natürlich Teil einer sehr expliziten Politik, die ja auch ein Ziel verfolgt, ne?
Ja, natürlich. Also es gibt ja ein autoritäres Projekt, das die rechte Szene in den USA seit Jahrzehnten verfolgt. Vielleicht beginnend mit der Reagan-Regierung auf institutioneller Ebene, von unten nach oben sozusagen, von der Basis her bis ganz nach oben, die Institution zu übernehmen, entsprechend Bildungspolitik zu betreiben und dann letztendlich die Regierung, nicht nur das Weiße Haus, sondern auch die Gerichte und sowieso die Legislative zu besetzen. Die extreme Rechte befindet sich ja auf ihrem Höhepunkt in den USA momentan. Die extreme Rechte sitzt im Weißen Haus, dominiert die untere Kammer des Parlaments, das Repräsentantenhaus und die obere Ebene des US-Kongresses, den Senat, und hat dank Trump eine sehr große Mehrheit im obersten Gericht. Also sitzt an allen entscheidenden Positionen in den USA.
Normalerweise würde man ja sagen, wenn in einer Demokratie über Wahlen ein so großer Zuspruch für eine ideologische Richtung erfolgt, dann kann man ja im Grunde behaupten, die Leute stehen da dahinter. Sonst wäre das ja nicht so. Und mir kann ja nach 2016, wo Trump schon mal regiert hat, ja jetzt auch nicht wirklich jemand erzählen, dass die Leute das alles gar nicht wissen, was der da so macht und vorhat und wie der drauf ist.
Also ich glaube, man muss, wenn man die Leute sagt, muss man aufpassen. Also es hat ein Drittel der wahlberechtigten Bevölkerung in den USA hat überhaupt nicht gewählt. Und ein Drittel hat Trump gewählt und etwas weniger, und zwar 7 Millionen weniger als ein Drittel, haben 2024 Kamala Harris gewählt. Also um die Verteilung so ein bisschen klarzustellen. Also unterm Strich, ein Drittel der amerikanischen Wahlbevölkerung hat Trump gewählt. Wobei sich jetzt, wo es den Trump-Wählern, sage ich mal, auch nicht unbedingt besser geht, sondern eher schlechter, Stichwort Lebenshaltungskosten steigen und so weiter, ist die Unzufriedenheit mit der Trump-Regierung auch bei Trump-Wählern ziemlich angestiegen. Also es gibt x Beispiele dafür, wenn ehemalige Trump-Wähler anspricht, was sie jetzt so von dieser Regierung halten, die klagen alle.
Nun gibt's dabei aber ja eine luzide Note, ne? Weil Donald Trump ist ja eigentlich einer der wenigen Politiker, die ich so kenne, die ziemlich genau das tun, was sie vorher versprochen haben. Also bei allem Irrsinn, den wir da sehen, hat er sehr viele Dinge umgesetzt, die er versprochen hat. Also deswegen kann man ja nicht wirklich davon überrascht sein, von der ganzen Geschichte.
Nein, er hat viel versprochen, klar. Aber ich würde mal sagen, wenig umgesetzt bisher davon. Es ist viel Symbolpolitik, was er betrieben hat, um so seine noch bestehenden Anhänger ruhig zu halten oder zufriedenzustellen. Stichwort Immigrationspolizei, Razzien und so weiter. Aber so etliche Versprechen, von denen ich glaube, dass die wichtigsten Punkte waren, wieso er gewählt wurde, nämlich, dass es den Leuten besser geht, dass es den Leuten wirtschaftlich besser geht, dass die Preise sinken, konnte er nicht umsetzen. Kann er nicht umsetzen. Ein Präsident kann ja nicht die Preise absenken.
Erhöhen kann er sie bei seiner Zollpolitik.
Er könnte sie im Prinzip auch mit einer sozialistischen Politik also eine Preiskontrolle einführen. Das wäre möglich. Er könnte das tun mit einer Exekutivanordnung, aber macht er natürlich nicht.
Also du würdest dem widersprechen, dass er viel von dem umsetzt, was er versprochen hat.
Definiere mal viel. Was ist viel? Wie viel Prozent?
Ach, ja gut, okay, da bin ich jetzt auch raus. Das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben und ausgerechnet. Aber sage ich mal, die Kernpunkte dessen, was ich vor der Wahl wahrgenommen habe, ja, die Sache mit den Zöllen zum Beispiel, dass Migranten rausgeworfen werden sollen. Also das, was jetzt auch so medial sehr stark aufgenommen wird, dass die Preise nicht gesenkt werden, das ist natürlich, muss man dann sagen, ein nicht eingehaltenes Versprechen, wobei das auch vorher klar war, wenn er die anderen Versprechen umsetzt, steigen die Preise weiter. Also so bei diesen Kernpunkten dessen, was ich so in seinem Wahlkampf wahrgenommen habe, habe ich so das Gefühl, da ist er fleißig dabei, das umzusetzen, mit allen Konsequenzen, natürlich und leider. Gerade das ist für mich das Faszinierende, ehrlich gesagt, bei der ganzen Sache, dass aus meiner Wahrnehmung ich da von vorneweg keine Illusionen pflegen brauchte, was er tun wird und aber auch, was die Konsequenzen sind. Und das ist im Grunde, ist es natürlich, wenn man das erlebt, dann viel aufregender, als wenn man es vorher so gedanklich durchgeht. Aber im Grunde ist es genau das, was ich erwartet habe, was passiert.
In gewisser Weise stimme ich dir zu, gerade was Immigration angeht, also diese Razzien. Wobei ich aber einschränkend dazu sagen muss, dass wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viele Menschen, Migranten, illegal in Anführungszeichen, die Trump-Regierung bisher abschieben konnte, dann gibt sich das nicht viel mit der Vorgängerregierung. Unter Biden sind nämlich auch Hunderttausende abgeschoben worden. Was Trump von Biden unterscheidet in puncto Immigrationspolitik, ist diese rabiate Rhetorik und das rabiate, gewalttätige Auftreten dieser Cops, dieser militarisierten der Einwanderungsbehörde. Das habe ich vorher als so symbolische Politik bezeichnet. Es gab diese Woche einen neuen Vorfall von Symbolpolitik in Bezug auf ICE. Und zwar hielt der Gouverneur von Kalifornien eine Pressekonferenz ab. Gavin Newsom heißt er. Eine öffentliche Pressekonferenz vor einem Museum, in dem er seine Wahlkampagne ankündigte. Und auf der anderen Straßenseite hielten ein paar Autos an mit abgedunkelten Scheiben und wer sprang da raus? Bewaffnete, vermummte, uniformierte Leute von der Einwanderungsbehörde und vom Department of Homeland Security, die da irgendjemand abführten. Das war eine ganz bewusste Provokation, um den Demokraten sozusagen vor allen Kameras eins vorn Latz zu geben. Also das als reine Symbolpolitik zu bezeichnen, ist natürlich fehl am Platz, weil die Politik auf Einschüchterung beruht und das bewusst so gemacht wird. Aber was die Trump-Regierung angeht und ihre Initiativen, ja, einiges davon konnte sie umsetzen. Aber jetzt nochmal, um auf die Abschiebung von Einwanderern einzugehen. Trump versprach ja, innerhalb seiner 4 Jahre, wir sind jetzt erst bei einem Sechstel seiner Amtszeit, 11 Millionen illegale Migranten abzuschieben. Und diese Quote wird er nie erreichen können. Dazu gibt's nicht genug Gefängnisse.
Also, um das jetzt mal so ein bisschen zu ordnen, nach dem, was du beschrieben hast, würdest du sagen, also du hast ja schon gesagt, das ist durchaus ein autoritäres Projekt, aber ich bin mir jetzt gerade so ein bisschen unsicher, ist das jetzt erfolgreich oder nicht? Also er kann viele Sachen umsetzen oder einige Sachen umsetzen, andere Sachen sind nur Symbolpolitik. Also wie ernst zu nehmen ist das gerade?
Ich denke, es ist sehr ernst zu nehmen, gerade aus der Sicht der Unterprivilegierten. Also solche Prozesse, also ich denke, dass Prozesse hin von einer bürgerlichen Demokratie zu einem autoritären System, Beispiel Ungarn, verlaufen ja über Jahre hinweg. Es ist ja nicht so, dass sich ein Diktator auf einmal da so fest hinsetzt und dann Diktator ist und alles nach seinem Gusto verläuft. Und dieser Prozess hin zum Autoritarismus verläuft in den USA im Sinne von Trump, aber nicht schnell genug. Und es gibt Widerstand und es gibt Widersprüche in diesem Prozess. Es gibt selbst Widersprüche hin zum Autoritarismus und Streitigkeiten innerhalb dieser Magerbewegung. Und es gibt von demokratischer Seite her und von NGO- und Non-Profit-Seite her Auch Widerspruch. Vielleicht sind wir da wieder beim Thema NGOs.
Das wäre jetzt nämlich meine Weiterführung auch gewesen, weil da kommt ja für mich genau diese Zivilgesellschaft in all ihrer Form ins Spiel. Ja, ist also, du hast ja schon gesagt, NGOs spielen eine sehr wichtige Rolle, aber natürlich nicht die einzige. Aber ungeachtet dessen, also wie organisiert sich denn Widerstand in den USA? Wir können das im Grunde ja auch unabhängig von Trump quasi besprechen, weil zivilgesellschaftlicher Widerstand ist ja nicht explizit auf eine Politik immer zu sehen. Sie würde ja auch auf andere politische Richtungen wirken, wenn Ihnen dann was nicht gefällt in der Zivilgesellschaft.
Also zum einen würde ich sagen, Widerstand, es gibt institutionellen Widerstand. Es gibt institutionelle Widerstände, institutionelle Widersprüche, unabhängig von Trump, gegen jede Regierung. Und das sind Parteien, institutionalisierte Bewegungen, das sind Interessen von NGOs, das sind unabhängige, momentan noch in großen Teilen unabhängige Gerichte und das sind Wahlen. Wir haben ja noch Wahlen. Und
allein die Formulierung, Max.
Ja,
ja. Aber ich kenne auch genug Leute, die sagen, wahrscheinlich haben wir keine Midterms mehr. Also da glaube ich durchaus noch, dass wir die haben. Aber das große Zweifeln ist schon ausgebrochen, ob das noch alles reicht.
In der Beziehung finde ich, also es hat vor ein paar Wochen von zwei Politikwissenschaftlern hier in den USA eine sehr interessante Betrachtung gegeben zum Thema Autoritarismus. Und die stellen die These auf, die ich gut nachvollziehen kann, dass nach dem Vorbild, in Anführungszeichen, von Ungarn sich wahrscheinlich in den USA ein autoritäres System etablieren wird, das diese beiden Sozialwissenschaftler als competitive authoritarianism bezeichnen, also als wettbewerbsorientierten oder als kompetitiven Autoritarismus. Und konkret meinen die beiden, dass wie in Ungarn in den USA die Wahlen auch nicht verboten werden, dass Parteien nicht verboten werden, sondern dass sozusagen im Vorfeld von Wahlen, von Regierungsseite her Richtlinien und Politiken in Gang gesetzt werden, die der herrschenden Clique, der Trump-Clique und seinen Republikanern immer einen Wettbewerbsvorteil von vornherein schon gewähren. Wir sehen das momentan am Versuch der Republikaner in Texas, die Wahlbezirke so zuzuschneiden, dass immer eine Republikanermehrheit gewährleistet ist. Es gibt ja ein Mehrheitswahlrecht in den USA. Winner takes it all. Und dass auf diese Weise republikanische Mehrheiten auf Jahrzehnte hin gewährleistet werden sollen. Das findet momentan aktuell statt. Und dieser Versuch in Texas wird explizit so als Versuch dargestellt, der Republikaner dieses Modell auf die ganzen USA auszuweiten.
Ja, ich würde das kurz ergänzen. Also normalerweise findet das ja alle 10 Jahre statt, dieses Anpassen der Wahlbezirke, nennen wir es mal so. Oder Gerrymandering ist, glaube ich, dann in den USA der Begriff. Und in dem Falle Texas findet jetzt nach 5 Jahren statt, also nach der Hälfte der Zeit und explizit auf Anweisung Trumps. Das war insofern auch ganz interessant, als dass in Texas selber eigentlich gar nicht so das große Bedürfnis da war, das zu tun, weil das natürlich auch einen Backlash geben könnte und man davor einen gewissen Respekt dann doch hatte vor dieser Möglichkeit des Backlashs.
Backlash, ich stimme dir zu, Backlash auch insofern, als der eben genannte Gouverneur von Kalifornien sozusagen als Gegenreaktion angekündigt hat, er würde jetzt in Kalifornien, wenn die Republikaner das in Texas durchziehen, eher die Demokraten Ähnliches in Kalifornien machen würden. Also sozusagen in Kalifornien dafür zu sorgen, dass demokratische Mehrheiten da auf Ewigkeit gewährleistet sind. Also natürlich, es ist keine Einbahnstraße, wie der Autoritarismus sich hier etabliert. Es ist immer mit Widersprüchen verbunden. Aber um nochmal auf deine Frage ganz am Anfang zurückzukehren, wenn man sich so eine Waage vor Augen hält, also haben die Trumpisten und die Republikaner eindeutig mehr Gewicht.
Die Frage ist ja, ob sie das dann jetzt bei den Midterms wirklich halten können. Ich glaube, das wird der erste Test. Aber in der These, die du jetzt gerade vertreten hast, wäre es ja dann tatsächlich so, dass je länger es hält, je länger hält es. Also das ist dann quasi ein sich selbst beförderndes System ab einem gewissen Punkt. Aber gut, dem werden wir ja ohnehin zuwarten. Aber wie würde denn jetzt aus der Zivilgesellschaft heraus, um mal bei dem Begriff zu bleiben, da jetzt Widerstand entstehen überhaupt können? Wie würde der sich organisieren?
Ich würde noch gern was vorwegschieben und nochmal eine Anmerkung zu dem, was du vorher gesagt hast. Midterm-Wahlen Es gibt auch die Befürchtung, dass die Wahlen tatsächlich nicht stattfinden werden. Und das wäre ganz einfach zu vollziehen, indem Trump nämlich den Notstand ausruft, Notstandsgesetze ausruft und damit Wahlen verschieben könnte. Das wurde und wird bei den Republikanern schon diskutiert im Zusammenhang mit, was Trump dann immer so die Einwandererschwemme, die Eindringlinge nennt, die denen man nur mit Notstandsgesetzen Herr werden könnte. Wie sich die Zivilgesellschaft als Widerstand organisiert. Es gibt institutionalisierten Widerstand oder Widerstände schon von Gerichten etc. Da ist ja einiges schon abgewehrt worden, was so diese Trump-Exekutivanordnung angeht. Konkret, was so Widerstände von NGOs aus der Non-Profit-Szene angeht, kann ich etwas mehr Einblick, weil meine Frau Leiterin ist einer etwa 20-köpfigen NGO und die natürlich mit anderen NGOs auch verknüpft ist und die sich austauschen. Da wird sehr viel diskutiert, wie man digitale Sicherheit innerhalb der NGO-Szene gewährleistet, also wie man miteinander kommuniziert online, dass man zum Beispiel nur noch über Signal kommuniziert, dass man sich teilweise auch auf der Straße trifft und da Absprachen trifft, während man die Smartphones zu Hause lässt, um nicht abgehört zu werden. Es werden auch von größeren NGOs, gerade von größeren NGOs, die Angriffe der Trump-Regierung befürchten, Dokumente gesichert, es werden Archive versteckt und es werden sehr viele, also das Anwaltswesen in der NGO-Szene floriert. Ne? Also eine NGO, die überleben will, hat sich mindestens schon einen oder eine Anwältin gesichert, die Rechtsberatung machen kann.
Also ich meine, das hört sich ja an, als ob, ich weiß, ich kenne so Geschichten aus Saudi-Arabien, ja? Wobei die ja durchaus mehr Freiheiten erlangt haben in den letzten Jahren, aber generell so, das sind tatsächlich Sachen, die man eher aus autoritären Regimen hört.
Ich würde nicht mal auf Saudi-Arabien Bezug nehmen, sondern auf Ungarn wieder. Es gibt Kontakte und Erfahrungen mit aus ungarischen NGOs. Eine der größten NGOs weltweit, die Soros-Stiftung, wurde ja rausgeschmissen aus Ungarn. Die Soros-Stiftung hat auch sehr viel zu sagen in der Non-Profit-Szene hier in den USA. Und da gibt es natürlich Erfahrungen mit Ungarn und die werden ausgetauscht. Also man muss gar nicht so weit gucken. Es gibt ganz konkrete, direkte Erfahrungen mit solchen autoritären Prozessen, wie man sich davon wappnen kann. Und Erfahrung und Erfahrungswerte. Ne? Ungarn, die Orbán-Regierung, etablierte sich ja schon vor 10 Jahren.
Wie real ist denn die Bedrohung in den USA für die NGOs, die nicht Trump-freundlich sind? Also was weiß man darüber? Also gibt es da wirklich so ein ganz aktives Vorgehen, dass die mit Prozessen überhäuft werden, ja, oder dass man irgendwie versucht, die Gelder lahmzulegen?
Ja, gibt's eindeutig auf allen Ebenen. On all levels of government, das heißt von Seiten Trumps her und von der republikanischen Kongressmehrheit her, die Non-Profits lahmzulegen, finanziell auszutrocknen und das Vorgehen dazu, es liegt längst in allen Schubladen in der Regierung in Washington. Diese autoritären Maßnahmen sind alle schon rechtlich abgesichert worden von Anwälten her und müssen nur noch von Trump und den Republikanern aus der Schublade gezogen werden. Es gab schon im Frühjahr einen Gesetzesentwurf, der allerdings nicht kam. Wir haben erfahren, dass es längst schwarze Listen gibt, ganz konkret, welchen NGOs der rechtliche Status, Spenden einzusammeln, entzogen werden soll. Auf dieser Ebene verläuft das. Also auf rechtlicher Ebene. Es ist ja so, der NGO-Sektor ist direkt verknüpft mit dem Steuerrecht. Also eigentlich strukturell davon abhängig. Das ganze Geschäftsmodell hängt davon ab, weil Non-Profits leben und sterben mit Spenden von Institutionen und von Einzelpersonen. Diese Spenden sind nur steuerlich absetzbar für Individuen, wenn die Regierung und der Kongress die jeweilige Organisation, an die gespendet wird, als steuerbefreite NGO einstuft. Es gibt da diesen Begriff in den USA, 501c3, das ist ein Steuercode. Und in diesem Steuercode ist definiert, wer als NGO, als Non-Profit gilt, deswegen steuerbefreit ist. Das verleiht der Regierung und dem Kongress immense Macht über den ganzen NGO-Sektor. Wenn diese Einstufung, diese 501c3 weggenommen wird, dann fällt das gesamte Geschäftsmodell von dieser jeweiligen NGO in sich zusammen. Und wegnehmen kann diesen Status der Präsident, der Kongress oder auch das Finanzministerium. Teil davon ist die Steuerbehörde, der sogenannte IRS, durch gezielte Steuerprüfungen. Die können Monate dauern. Und in den Monaten, in denen das Finanzministerium die jeweilige kleine NGO überprüft, ist sie lahmgelegt, kann nichts mehr machen, muss x Anwälte anheuern und bezahlen und trocknet dadurch in dem ganzen Prozess der Ermittlungen sowieso von sich aus. Dazu kommt noch eine Rufschädigung. Also wenn eine NGO namentlich genannt wird, die wird von der Steuerbehörde überprüft wegen mutmaßlicher Terrorunterstützung oder wegen Geldwäsche, dann ist es eine Rufschädigung, die dann auch noch dazu potenzielle Spender und Spenderinnen und Institutionen abhält davon. Auf sowas will sich niemand einlassen. Es verläuft nicht gewalttätig, sondern alles ganz rechtens in Anführungszeichen. Ja, aber so verläuft ein autoritärer Prozess.
Naja, also ich muss mir das jetzt nicht so vorstellen, dass die einfach hergehen und sagen, alle NGOs verlieren jetzt ihre Steuervorteile, sondern dann wird eher die Definition dessen, was als NGO gilt und Steuervorteile erlangen kann, verändert. Und das kann dann natürlich auch sein, dass diverse Themen einfach nicht mehr darunter fallen und ähnliches. Also in diese Richtung würde das eher gehen.
Ja, ganz genau.
Ja gut, dann kann man sich es tatsächlich heraussuchen. Ne? Gibt es denn Anzeichen, dass das in diese Richtung läuft? Also gibt es da jetzt schon Bestrebungen oder halten die sich da noch zurück?
Sie halten sich noch zurück. Es mag daran liegen, dass Trump höchstpersönlich momentan andere Prioritäten hat, also Immigration, ICE und so weiter. Aber wie gesagt, Pläne, rechtlich abgesicherte Pläne zum weiteren Vorgehen der Rechten liegen in den Schubladen. Momentan ist Pause im Kongress. Die Abgeordneten und Senatoren sind alle im Urlaub. Da befasst sich momentan keiner mit. Werden wir dann sehen, wenn Anfang September der Kongress seine Geschäfte wieder aufnimmt, was da passiert. Aber so ziemlich jede NGO, von den ganz kleinen bis zu den ganz großen, das sind ja milliardenschwere NGOs aktiv, die Gates Foundation, die Rockefeller Foundation, die Ford Foundation, sind alle höchst alarmiert.
Welche Konsequenzen hätte das denn? Gehen wir mal davon aus, die demokratiefreundlichen NGOs verlieren, wie auch immer das gestrickt wird, diese Steuervorteile. Was wäre dann die Folge? Ist es dann wirklich so, dass die einfach gar kein Geld mehr bekommen, keine Spenden und dann ihr Geschäft aufhören?
Die ganz Großen würden schon noch weiter existieren, weil da ja vor allem die Universitäten, weil da ja irrsinnige Summen investiert sind in Grundstücke, weil sehr viele Rücklagen da sind bei großen NGOs. Bei mittleren und kleineren sieht es schlecht aus. Da wird es noch die eine oder andere Spende geben, aber das Spendenaufkommen wird massiv zurückgehen. Das lohnt sich dann einfach auch nicht mehr, wenn ich irgendwie einen Haufen Geld habe als Individuum und gerne Gutes tun will und vielleicht mich sogar ein bisschen progressiv oder sogar links orientiere und gegen Trump bin. Dann spende ich an die NGO XY gern, weil ich die Spende dann auch von der Steuer abziehen kann.
Wenn mir die Demokratie was wert ist, dann würde ich ja vielleicht nicht unbedingt nur wegen der Steuervorteile spenden, sondern auch damit die Demokratie erhalten bleibt. Also das ist ja nur so eine Idee, die ich habe.
Ja, die Idee habe ich auch. Wenn man sich befasst mit diesem, was oft so Liberal Establishment genannt wird, also die Leute, die Institutionen und die NGOs, die zu Zeiten der ersten Trump-Administration sehr laut waren und sehr dagegen waren, was da passiert ist. Aus diesem Liberal Establishment ist momentan sehr viel weniger zu hören gegen Trump. Ich glaube, je reicher und je näher an den Säulen der Macht diese Institutionen des Liberal Establishments sind, desto eher sind sie gewillt, sich anzupassen, sich geschmeidiger zu werden, nachzugeben.
Ist das der Grund, warum ich so wenig höre aus dem liberalen Lager gegenüber Trump? Also ich habe das Gefühl, die Einzelnen, die irgendwie gegen die Trump-Leute kämpfen, das sind halt die ganz links stehen. Also man muss ja dazu sagen, immer USA links, ne? Nicht zu vergleichen mit europäischem links, aber ne, die und die irgendwo so mal früher Zentristen genannt worden sind, die sind im Grunde, ja, da hört man gar nichts mehr. wieder mal Anpassungsmodus oder ducken sich weg?
Ja, diese Dynamik oder der Nicht-Dynamik ist ziemlich deutlich, glaube ich. Aber, und das möchte ich auch einschränkend dazu sagen, es verläuft auch wieder nicht im liberalen Establishment sozusagen auf einer Einbahnstraße. In diesem Establishment ist mehr Widerstand zu vernehmen als das, was man sonst so internationalen Medien hört und liest. Und das sage ich als jemand, der selbst für nicht-amerikanische Medien, also deutschsprachige, tätig ist und das seit über 20 Jahren. Was da aus dem Kollegenkreis manchmal so geschrieben wird, das bleibt nicht selten wirklich an der Oberfläche. Und mit Widerstand von innerhalb des, von Teilen des liberalen Establishments, da meine ich dann eben auch so, was ich vorhin gesagt habe, die Leute bereiten sich vor, versuchen ihre Institution abzusichern mit digitaler Sicherheit, mit dem Verstecken von Archiven und vermutlich auch, also wir kennen keine Zahlen, auch mit finanzieller Unterstützung für Demokraten, auch progressive Demokraten für die Midterm-Wahlen. Also das ist ganz wichtig, wo die Gelder hinfließen aus diesen Institutionen. Und das verläuft still. Im Kollegenkreis wird das auch nicht wahrgenommen, glaube ich, weil das eben nicht newsworthy ist. Weil das ist nichts Spektakuläres und deswegen bleibt das außen vor. Also das nur am Rande, ne?
Ja, ich glaube aber auch dieser Kontrast, ne? Also du hast halt auf der einen Seite diesen sehr lauten, sehr harschen, sehr schnell agierenden Trump und seine Leute. Und gegenüber hat man halt so das Gefühl, da wird ab und zu mal gepiept.
Ja, genau. Man ist diese Schnelligkeit, der Trump-Regierung, der haut ja eine Exekutivordnung nach der anderen raus. Es gibt einen Medienauftritt nach dem anderen. Da kommt man gar nicht mehr mit. Das geht selbst uns Medienprofessionellen. Man kommt wirklich nicht mehr mit. Man weiß gar nicht mehr, wenn man den einen Text geschrieben hat, der dann am nächsten Tag erscheinen soll, ist schon die nächste Ordnung und der ursprüngliche Bericht veraltet. Also das ist wirklich ein Problem. Jetzt nur mal aus juristischer Perspektive da zu sagen.
Ja, aber was ich meine ist halt, dass daneben natürlich dann das, was gegen Trump passiert, solange es nicht gerade Großdemonstrationen über die ganze USA gestreut sind, hat es dann natürlich auch schwer, in diesen News-Gebaren dann überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Also im Grunde ist ja die Frage, ist die Wahrnehmung dann richtig, dass da wenig passiert oder passiert doch erstaunlich viel, aber es hat sich halt noch nicht in einen großen Bang kanalisiert.
Das Grundproblem ist, glaube ich, dass die Demokratische Partei, das ist ja keine Partei im westeuropäischen Sinne, sondern schon aus allen möglichen Interessensgruppen, die sich irgendwie...
So ein Sammelsurium, ne?
Ja, ein Sammelsurium. Dass das ein reines Wahlbündnis ist, immer schon war. Immer nur orientiert hat auf die nächsten Wahlen. Wahlkampf, Wahlkampfspenden sammeln, Wahlkampf machen und dann gewählt werden. Dass die Partei und die Leute, die da drin sind, das gewöhnt sind. Seit Jahrzehnten. Und jetzt kommt auf einmal Trump daher. Ja, was soll man denn jetzt machen? Klar, es gab drei sehr große, wie du sagst, USA-weit verteilte, in Hunderten von Ortschaften verteilte Demonstrationen. Ich glaube, im Frühjahr die größte Demonstration, jetzt mal alle Demonstrationsteilnehmer in den USA zusammengefasst, die größte Demonstration, die es je gab in den USA, mit, ich glaube, 7 Millionen Menschen, die da teilnahmen. Darüber wurde berichtet und dann gehen die Leute wieder nach Hause und an diesen Demonstrationen nehmen auch Demokraten teil. Und die werben dann auf den Demonstrationen dafür, wählt mich oder wählt uns bei den Midterm-Wahlen. So verläuft das. Es gibt kein Modell in den USA. Es gibt auch keine historische Erfahrung mit Widerstand gegen so ein Regime. Es gab in der Vergangenheit natürlich immer wieder Versuche, die Demokratie aufzulösen in den USA. Aber diese Versuche waren immer zielgerichtet. Also zum Beispiel, als die aktiv wurden gegen die Sklaverei. Das war zielgerichtet, das war mit einem bestimmten Ziel. Aber was jetzt hier vonstatten geht, das ist, glaube ich, hat das Land noch nicht erlebt. Und entsprechend weiß die Opposition auch nicht, wie sie dagegen vorgehen soll.
Also sie haben auch ein strukturelles Problem, weil sie einfach auch gar nicht darauf ausgelegt sind, in so einer Situation umzugehen. Wir sehen aber dann so Einzelprotagonisten wie da den California Newsom, die ja durchaus dann vermögen, eine Form von Widerstand aufzuzeigen.
Es gibt das Modell, dass sich demokratisch dominierte Einzelstaaten zusammentun auf institutioneller Ebene, also was zum Beispiel die Strafverfolgungsbehörden angeht und die einzelne staatliche Gesetzgebung sich zusammenzutun, um dann zumindest nach außen symbolisch Widerstand gegen die Bundesregierung in Gang zu leiten. Aber wohin das führen soll, das kann keiner wirklich sagen. Es scheint mir alles ziemlich hilflos. Mir fällt dann immer wieder dieser schockierende Film ein, der, ich glaube, letztes Jahr veröffentlicht wurde, Civil War. Und in dem Film tun sich Texas und Kalifornien zusammen mit ihren Milizen und rücken auf Washington vor, das regiert wird von einem autoritären Präsidenten. Also das Spektrum des Bürgerkriegs wird da an die Wand gemalt. Ja, das will natürlich hier niemand, aber... Ja, das Land strotzt vor Waffen und man weiß wirklich nicht, wohin das geht.
Kann nicht auch das Gegenteil passieren, dass so eine Art innere Lähmung entsteht? Also eine staatliche Unfähigkeit zu agieren?
Du meinst von Einzelstaaten?
Auf Bundesebene quasi. Es werden ja alle, die irgendwie irgendeine Form von Kompetenz haben, werden ja im Grunde rausgekickt und durch irgendwelche Idioten ersetzt, die aber stramme Parteisoldaten sind. Und dann mit den Institutionen Dinge veranstalten, wo mein erster Gedanke ist, naja, also die Institution danach noch überhaupt so funktionieren kann.
Das ist vorstellbar.
Das ist halt dann ideologisch durchsetzt, ne? Aber deswegen könnte ja auch passieren, dass genau diese Dynamik, die da an den Tag gelegt wird, eben in die Unfähigkeit zum Handeln irgendwie auch führt.
Ich glaube, da kommt man bei aller politischen Theorie und politikwissenschaftlichen Erörterung zum mentalen Zustand eines einzelnen Menschen, nämlich von Donald Trump. 78 oder ist er schon 79? Ich weiß es gar nicht. Also schon ziemlich alt ist und vermutlich nicht an Nachfolger denkt, nur an sich selbst denkt und seine Legacy, dass der dann von der Macht, die er im Weißen Haus hat, nicht abkommen will.
Also er ist natürlich schon 79, weil seine lächerliche Militärparade hatte er ja gehabt.
Stimmt, richtig.
Genau. So habe ich es mir gemerkt, aber ich gebe zu, ich habe jetzt auch nochmal sicherheitshalber nachgeschlagen. Also, das ist so ein bisschen sich wieder widersprechend an der Stelle, ne? Da der Präsident, der sicherlich nicht loslassen wird von seiner Macht, aber durchaus gleichzeitig sehr zerstörerisch auf dieser Bundesebene wirkt. Wenn wir da versuchen würden, zu einer Conclusio zu kommen, müssten wir ja einfach sagen, wir können aus heutiger Sicht im Grunde nicht sicher sagen, was und wie die USA in 3-4 Jahren, also nach der Zeit Donald Trumps, ist und sein wird. Ne?
Ich denke, man kann insofern was sagen, als Trump und die Republikaner in den letzten Monaten, das ist noch nicht mal ein ganzes Jahr, so viel an demokratischen Institutionen beziehungsweise an demokratischem Verhalten, an der Stimmung, an der Grundstimmung in den USA zerstört haben oder aufgelöst haben, dass das nicht mehr rückgängig zu machen ist. Es gibt ja von demokratischer Seite eher, von demokratischen Politikern, also sozusagen als Wahlslogans für die Midterm-Wahlen den Vorschlag Make America Great Again, und zwar lass uns zurückgehen auf die Zeit von vor Trump. Aber das wird dann von eher progressiven Demokraten auch kritisiert, als ihr Leute, ihr habt nicht verstanden, wie weit dieser Autoritarismus schon fortgeschritten ist. Also man kann wirklich nicht sagen, was in 3-4 Jahren, in welchem Zustand die USA sind, aber es wird mit Sicherheit nicht besser sein als heute. Das wäre meine Conclusio. Und noch eine Conclusio, ich bleibe hier. Ich werde nicht auswandern.
Ja, vielleicht schmeißen sie dich raus.
Nee, können sie nicht. Ich bin doppelter Staatsbürger. Ich habe vor 2 Monaten amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen.
Ja, bist du dir da so sicher?
Also ich bin auf jeden Fall sicherer als Freunde und Kollegen von mir, die nur eine Green Card haben oder nur ein Journalistenvisum. Im Vergleich zu denen bin ich sicherer. Das war also die amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen, geht darauf zurück, mein Wunsch, dass ich befürchtet hatte, dass Trump gewinnen würde und dass sich die Zustände verschlimmern würden, als ich Zeuge war beim Parteitag der Demokraten in Chicago im Sommer 2024, kurz vor den Wahlen. Dieser Parteitag der Demokraten kam mir so orchestriert vor und so künstlich, und so lebensfremd und so überhaupt nicht attraktiv für amerikanische Normalwähler in Anführungszeichen, dass ich mir dachte, oh, Trump hat wirklich eine Chance zu gewinnen. Das passierte noch. Ich beschloss dort auf dem Parteitag im August, nach über 20 Jahren Anwesenheit in den USA als Green Card-Inhaber, jetzt bewerbe ich mich. Und jetzt, ich muss amerikanischer Staatsbürger werden, um mich irgendwie abzusichern. Und das, ja, zum Glück durfte ich einer werden.
Habe ich das richtig im Kopf, dass die Journalistenvisa nur noch für 6 Monate gelten?
Ich denke ja. Es gibt aber auch Ausnahmen. Das liegt dann, soweit ich weiß, jeweils im Ermessen der jeweiligen Stelle im Ausland bei den US-Konsulaten oder US-Botschaften.
Also da hast du dir auf alle Fälle ein bisschen Arbeit erspart, sagen wir es mal so. Ne?
Oh ja.
Das ist ja auch alle halbe Jahre da so ein Ding durchziehen, ist ja, glaube ich, auch nicht so unaufwendig.
Ich muss auch sagen, dass in der Journalistenszene hier bei Leuten, die keine amerikanischen Staatsbürgerinnen sind, wirklich die Angst umgeht und teilweise auch vorauseilender Gehorsam. Ein Teil der Leute postet nichts mehr Kritisches über Trump in sozialen Medien, hält sich zurück. Manche haben sogar ihre sozialen Profile ganz gelöscht, um nicht irgendwie ins Fadenkreuz zu geraten. Das muss man echt auch sagen.
Hat sich auf alle Fälle etwas sehr stark verändert zu früheren Gegebenheiten. Ne? Also die freie Rede, die man ja mal sehr hoch gehalten hat, die geht raus aus der Sache gerade. Ne?
Ja, beziehungsweise die Furcht, die Angst, die Unsicherheit, in irgendeiner Form belangt zu werden von irgendwelchen Behörden. Die Redefreiheit, die Meinungsfreiheit ist ja noch nicht eingeschränkt worden hier. Du kannst dich hier offen auf die Straße stellen und irgendwas Faschistisches oder Antisemitisches oder Linksextremes sagen. Und es darf dir rechtlich niemand da in die Quere kommen. Also wenn der Ku Klux Klan hier demonstriert, dann muss der geschützt werden von der Polizei. Die haben das Recht, das wird gewährleistet.
Ja, wobei man da natürlich noch sagen könnte, dass das ja eher der Ansicht der aktuellen Regierung entspricht und dadurch jetzt nicht unbedingt geahndet werden würde.
Gut, ich war am vergangenen Wochenende in Chicago bei der alle 2 Jahre stattfindenden Konferenz der Linken, radikal-linken Democratic Socialists of America. Das war ein Kongress, der ist ohne jegliche Repression über die Bühne gegangen. Da war keine Polizei, das war wie jeder andere Kongress auch. Und zwar im größten Kongresszentrum der USA in Chicago.
Das heißt, man weiß nicht so richtig, wo die Linie verläuft, ab der man dann Probleme bekommt.
Ja, das ist die Unsicherheit, die sich hier breit macht.
Und die Leute neigen schon dazu, also jetzt nicht nur die Journalisten, sondern auch so generell, dann eher vorsichtig zu werden, wenn sie wissen, ja, da könnte ich dies und da irgendwie Aufmerksamkeit erregen, mache ich lieber mal nicht.
Ja, genau. Wobei das allerdings auch, also dieses Middle-of-the-Road-Verhalten ist, glaube ich, schon auch amerikanische Tradition. So dieses liberale, unpolitische. Es ist nicht so ausgeprägt, wie in Deutschland über Politik zu reden oder sich öffentlich zu streiten. Wie gesagt, ein Drittel der amerikanischen Wahlbevölkerung interessiert sich überhaupt nicht für Wahlen. Geht überhaupt nicht hin. Das ist ja auch ein Bestandteil dieser Gesellschaft hier.
Ja gut, aber man nimmt ja dann auch das Ergebnis hin in dem Sinne. Ne? Also ob das jetzt rechts oder links ist, ist einem dann vielleicht egal, aber man trägt es mit. Also deswegen finde ich jetzt so, diese Nichtwahl ist ja durchaus auch eine Entscheidung dann an der Stelle.
Ja, weil es verändert ja sowieso nichts. Es hat so dem Gefühl, ich interessiere mich nicht für Politik, für Politiker, für Republikaner oder Demokraten oder für Wahlen insgesamt, weil es eh nichts ändert.
Also ist da auch was generell außer Balance geraten? Ich meine, du hast gerade eben auch von diesem enthobenen Parteitag der Demokraten gesprochen. Also ist da was kaputt?
Ja, es ist, ich will nicht sagen kaputt. Es ist in gewisser Weise eine kaputte Demokratie, kaputte bürgerliche Demokratie. Die Institutionen funktionieren noch, aber die Verdrossenheit eines großen Teils, eines wesentlichen Teils der Wahlbevölkerung am politischen Prozess überhaupt teilzunehmen, ist sehr ausgeprägt und seit vielen, vielen Jahren. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass dieses Land so riesengroß ist, Man kann hier ein einigermaßen bequemes Leben führen oder so einfach vor sich weiterleben, indem man die entsprechenden sozialen Kanäle, die einen interessieren, einschaltet und alles andere, also zum Beispiel Politik, ausblendet. Wenn man auf der Straße rumläuft, so in den Suburbs oder so, dann begegnet einem keine Politik. Es ist keine Veränderung, es ist eigentlich immer dasselbe. Also Politik und Gesellschaft, um es mal irgendwie so ganz platt und abstrakt zu formulieren, Politik und Gesellschaft sind einander entroben, sehr weit entfernt voneinander.
Wäre es dann die Aufgabe der NGOs, diese beiden Sphären miteinander zu verbinden?
NGOs können rein rechtlich nicht sich mit Politik befassen. Also NGOs, die nach dem, um wieder auf den Steuercode zurückzugehen, 501c3s sind, dürfen explizit sich nicht politisch äußern. Also zum Beispiel nicht zur Wahl bestimmter Kandidaten aufrufen. Die Mehrzahl der NGOs befasst sich letztendlich mit Sozialpolitik. Frauenhäuser, Kliniken, Medien, also Unterhaltungsmedien, Museen, Food Pantries, also Tafeln. Um sowas kümmern sich NGOs, nicht um Politik.
Ja, ich habe das jetzt deswegen gefragt, weil es scheint ja dann auch dieser Link zu fehlen in den USA, ne, zwischen den verschiedenen Sphären.
Es gibt einen Link, der auch wieder rechtlich abgesichert ist, und zwar geht's da in dem Link ums Geld, um Geld und Politik. Also um das eins, um die Möglichkeit für Wahlen von Politikern Geld einzusammeln und auf welche Weise das passiert, in welcher Höhe das passiert. Es gibt ja den Spruch, und das ist sehr vielen Amerikanern auch bewusst, dass große Geld die Wahl entscheidet. Und Wahlkämpfe und politischer Prozess auf der Straße, in den Medien, verläuft ja über Wahlkämpfe vor allem. Das heißt, wie die Leute sich vertraut machen oder vertraut gemacht werden mit politischen Vorstellungen, politischen Ideen. Wer in die Medien kommt, hat vorher viel Geld eingesammelt. Das ist allen Leuten klar hier. Und dieser Zusammenhang, nur das große Geld entscheidet, wer in die Politik kommt, besteht ein sehr viel größerer Zusammenhang zwischen Geld einsammeln, Wahlkampfspenden einsammeln und ausgeben und in die Medien kommen und dem Wahlpublikum als in Deutschland zum Beispiel. In Deutschland kannst du ja in die Politik gehen und dich parteipolitisch engagieren und du brauchst vorher nicht Dutzende von Millionen Dollar eingesammelt haben. Und das ist eben sehr vielen Leuten bewusst. Und von daher erklärt sich auch diese Enthebung, diese Abkoppelung der Politik von der Gesellschaft, von den einfachen Leuten. Und auch die mangelnde Wahlbeteiligung.
Max, also wenn ich dich jetzt fragen würde, wie man das Ganze fixen könnte, wäre das wahrscheinlich ein weiterer Podcast. Und so einfach wird es wahrscheinlich auch nicht sein, dass man es einfach mal so fixen kann. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, lass uns die Sache eintüten. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick geschaffen, wie vertrackt die Lage dann doch ist. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht so als Schlusswort, so ganz hoffnungslos ist es auch nicht, ne? Also die Unklarheit schafft halt dann auch noch Möglichkeiten, dass es doch besser ausgeht, als man aktuell befürchtet.
Ja, danke Marco, dass ich hier teilnehmen konnte an deinem tollen Podcast. Hoffnung, natürlich besteht immer Hoffnung. Weil Gesellschaften und Politik und Medien etc., es ist alles mit Widersprüchen verbunden. Und Autoritarismus verläuft, um mich nochmal zu wiederholen, nicht wie auf einer Einbahnstraße, sondern es gibt auch Widerstand. Es gibt auch innerhalb dieser autoritären Klicken und Clans Widersprüche, die man vielleicht von links her oder von demokratischer Seite her ausnutzen kann. Und ja, ich bleibe hier. Ich wandere nicht aus. Es gibt etliche Leute, die mit gut Geld in der Tasche es sich leisten können, auszuwandern und dann vielleicht nach Kanada gehen oder nach Italien oder so, aber ich nicht. Nee.
Ja gut, nach Kanada gehen lohnt sich ja dann im Zweifelsfall auch nicht, wenn man dann zum Bundesstaat wieder wird. Wenn man dann wirklich die ganzen Ängste pflegen möchte, die man ja pflegen kann und die immer im Raum standen. Aber in dem Sinne, Max Böhnl, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, Marco. Alles Gute.
Ja, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.foreigntimes.de, da findet ihr alles weitere. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis demnächst mal wieder.
Das war Foreign Times. Außenpolitik ganz nah. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de. Bis zum nächsten Mal.